Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strohgeflüster, dem Podcast mit mir, der Chrissy, und dem Patrick, der sonst gerade wo irgendwo ist. Wie ihr merkt, ja, bin ich gerade alleine, denn das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe nämlich den Patrick eigentlich losgeschickt, für unsere nächste Folge ein Interview zu führen zum Thema Zucht, das erste eigene Fohlen, die Gedanken dahinter, vielleicht auch die Ängste dahinter, und hatte ihn halt eigentlich wie immer gebeten, das Interview kurz und knapp zu halten. Ja, der Patrick wäre nicht der Patrick, wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt so funktioniert hätte und das Interview ein bisschen ausgeartet ist. Und deshalb haben wir jetzt einfach beschlossen, wir bringen das jetzt als Sonderfolge raus. Ihr hört mich jetzt nur am Anfang beim Anmoderieren. Ist ja auch mal ganz gut, wenn die Chrissy nicht ganz so viel redet, ne? Und das Interview an sich ist aber sehr, sehr spannend. Also ich habe sehr gerne zugehört und ich glaube, ihr werdet das auch tun, auch wenn ihr vielleicht gar nicht so in der Zucht interessiert seid. Aber da werden ein paar Sachen verraten, die auch öffentlich noch nicht so gesagt wurden. Mit wem redet der Patrick da? Ich glaube, der ein oder andere hat die zwei schon mal im Bereich Social Media gesehen. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hatte viel Spaß beim Hören und ich rede jetzt auch gar nicht viel weiter. Let's start!
Ich bin heute zu Gast bei Bea und Debbie und das aus einem bestimmten Grund, denn ich kann mich noch daran erinnern, als Ipa ihr erstes Fohlen bekommen hat, da war ich ein mentales Wrack, weil aus dem eigenen Herzenspferd das erste Fohlen, das ist schon was Besonderes. Und für unsere Podcast-Zuhörerets, die euch noch nicht kennen, auf Social Media gibt's Beatrice Mary und Debbie Schneider. Ja. Und da könnt ihr den fertigen Alltag der beiden verfolgen. Und ihr könnt mal kurz erzählen, was sind denn für Stuten tragend bei euch? Erstmal, wie heißen die?
Also wir haben einmal die Q und dann die Lanea. Die Q, da kann Bea wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählen. Das ist nämlich ihr Pferd. Und die Lanea, die gehört uns beiden zusammen. Und die haben wir schon tragend gekauft. Das heißt, da hatten wir nicht ganz so viel Mitspracherecht beim Ball des Hengstes. Aber er gefällt uns sehr gut. Der heißt Olivier. Und ich glaube, das ist auch sein erstes Jahr jetzt im Deckeinsatz. Das ist ein KWPN-Hengst, der Niederländer. Und die Videos von ihm haben uns tatsächlich sehr gut gefallen. Mhm. Und ja, genau, also da sind wir richtig gespannt. Die Lanea ist auch eine ganz, ganz schicke, eine schwarze mit weißer Blässe und weißen Beinen und mit einem schwarzen Hengst dazu. Hoffen wir ja, dass da auch wieder
ein kleiner Rappe rauskommt.
Ja, jetzt habt ihr gerade extra nochmal recherchiert, was Lanea für eine Abstammung hat. Habt ihr die euch jetzt gemerkt oder soll ich sie jetzt erzählen?
Jetzt hat er uns verraten. Wie gemein ist das denn? Wir haben nämlich tatsächlich schon angefangen, diesen Podcast aufzunehmen und haben dann festgestellt, dass es ziemlich peinlich ist, wenn man die Abstammung der Mäuse nicht so gut kennt, und haben nochmal nachgeguckt. Also die Lanea ist eine Glamourdale-Jazz-Stute. Und die Q, das ist ja nun mein Herzenspferd, meine erste Stute, mit der ich auch so ein bisschen in Turniersport so richtig einsteigen konnte, die ja leider verletzt war. Und da hatten wir schon im letzten Jahr drüber nachgedacht, lässt man sie decken, weil die Verletzung an sich nichts jetzt war nicht zuchtrelevant. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil es hieß, sie ist schnell wieder fit. Und wie es dann halt so ist, wenn man das Leben plant, dann ist doch immer alles wieder anders. Und dann haben wir sie wieder antrainiert und sie ist Gott sei Dank auch bisher fit geblieben. Und dennoch habe ich gesagt, so ein kleines Fohlen aus der bunten Q, eine sehr bunte Fuchsstute, das wäre schon toll. Und da ist eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen das eigentlich erst entstanden, die Idee, selber einmal zu züchten, weil ich eine gute Bekannte habe, die mit der Zucht auch so ein bisschen, die doch schon gut Ahnung hat und auch schon gute Fohlen verkauft hat. Und die meinte, ich hätte den perfekten Hengst für dich, für diese Stute. Lass es uns probieren. Und ich dachte mir so, okay, let's go.
Und ich wette, in dem Fragebogen, den du ihr vorher für die Hengste geschickt hast, stand ganz oben Buntfuchs.
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe gesagt, ich möchte dieses Fohlen sehr gern behalten. Und demnach wäre schön, wenn es so ein bisschen Bewegungsqualität hat. Und die Q ist ein tolles Pferd, auch ein tolles Einsteigerpferd für mich gewesen. Aber doch schon so ein bisschen limitiert, auch in den Grundgangarten. Man kann viel rausreiten. Aber wenn man jetzt einfach gar nichts macht, nur drauf sitzt, dann könnte man, ja, dann ist das nicht ganz so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Sie können einfach so ein bisschen mehr Rittigkeit mitbringen, ein bisschen mehr Elastizität und definitiv mehr Schritt. Sie hat sehr, sehr, sehr wenig Schritt, sodass ich gesagt habe, ich hätte einfach gerne ein elastischeres Pferd mit einem besseren Schritt, und den Rest, den kriegen wir dann auch in der Ausbildung hin. Okay. Aber das waren so tatsächlich so das Hauptaugenmerk.
Für mich von außen betrachtet ist Q ein sehr solides Pferd, mit dem man im ländlichen Bereich, glaube ich, so ziemlich alles bekleistern kann, was man möchte. Dass das jetzt nicht zu 100% dein Anspruch ist, dass du da vielleicht noch eine Nummer weiter möchtest, das ist ja auch vollkommen okay für das Fohlen betreffend. Falls es dann am Ende nicht das wird, was du dir erhoffst, denke ich trotzdem, dass das mehr als genügend Abnehmer, sage ich mal, finden würde, weil das ist ja eigentlich das, was man als Normalreiter, ich denke, eine M wird die laufen und das reicht den meisten aus, wenn die am Samstag und dann eine große M reiten können auf Turnier. Da bin ich ja zum Beispiel so, dass ich bei Emmy zum Beispiel auch elastische Hengste nehmen kann, das aufgrund meines Gewichtes immer so ein bisschen vernachlässigen kann. Da habt ihr ja jetzt vollkommene Narrenfreiheit. Das heißt, bei euch ist das eigentlich auch vollkommen wurscht, wie groß das ist, oder? Mhm. Wenn es denn groß ist und es ist aber genügend elektrisch am Bein, dann ist es ja auch okay, oder?
Aber ab so 1,75 oder so, dann wird es für uns auch schon schwierig.
Okay, also größer als 1,75, auch wenn ich da sicher toll drauf aussehen würde, ich mag das irgendwie nicht.
Nee, aber auch das, also es muss unter 1,70 sollte es schon bleiben, sonst ist es ganz schön viel Pferd für uns.
Okay, und jetzt haben wir ja da auch einige Fragen bekommen und ich würde jetzt erstmal den Fragen von meiner Podcast-Partnerin ein bisschen Vorrang lassen. Du hast ja schon gesagt, ihr habt euch da beraten lassen. Das heißt, bei Lanea konntet ihr jetzt nicht den Hengst mitbestimmen. Habt ihr da jetzt trotzdem nochmal kritisch drüber geschaut? Wie ist bei Lanea der Halsansatz? Wie lang sind die Fesseln? Wie sieht das bei dem Papa aus? Könnte das passen oder nicht? Oder also, habt ihr das komplett selbst entschieden, wie ihr das Exterieur bewertet und den Hengst aussucht?
Lanea hat ja uns gefunden, muss man dazu sagen, und nicht wir Lanea. Es war klar, dass wenn das mit der Q alles funktioniert, mit der Besamung, dann da kann es ja auch genug Probleme geben, dass es nicht funktioniert. Dann kaufen wir nochmal eine Stute, die bereits tragend ist, dazu, dass die Fohlen halt auch nicht in so einem großen Abstand kommen nacheinander. Und das hat eine Freundin von mir mitbekommen. Die wiederum kennt eine Züchterin, die ihren Bestand reduzieren wollte. Und hat mir ein paar Stuten geschickt von ihr und dann dachte ich mir so, boah, die ist schon toll. Also die hat einen wirklich guten Halsansatz, ist kompakt, also ist nicht zu groß, ist stabil. Also ich hätte tatsächlich bei der Zuchtstute möchte ich eigentlich ein etwas stabileres Modell, sodass ich dann halt auch sagen kann, okay, dann kann vielleicht auch ein etwas elastischerer Hengst mit drauf.
Ja.
Wenn die Püppi schon so sehr zart und zerbrechlich wirkt. Ich weiß nicht, ich wollte einfach eine stabilere Zuchtstute haben.
Ist ja auch richtig.
Und dann haben wir uns die angeguckt, die ist ja auch schon geritten worden tatsächlich, vierjährig, also man hätte auch sagen können, wenn das mit dem Fohlen dann alles nicht klappt.
Und jetzt ist sie gerade 5 geworden, oder?
Nee, sechs.
Okay.
Genau, dann kann man da auch wieder ein Reitpferd draus machen, ohne dass wir jetzt denken, dass es große Probleme gibt. Ja, und dann kamen wir da im Endeffekt zu und dann haben wir noch, am Anfang sollte ein Schimmelhengst drauf.
Das wäre ja voll meins gewesen. Ich wollte die dann unbedingt haben und Bea meinte, nee, also bei einem Schimmelfohlen bin ich raus und ich dachte so, ach komm, ich hätte so gerne mal wieder einen Schimmel. Aber da hat sie, glaube ich, nicht aufgenommen und dann wurde es mit dem anderen Hengst nochmal versucht, mit dem Olivier und das hat funktioniert.
Kurz
und dann
zu Debbies Geschichte, Debbie war mit einem Schimmel bisher sehr erfolgreich schon mal unterwegs.
Vorher wollte ich auch nie einen Schimmel haben. Vorher habe ich immer gesagt, niemals und dann hatte ich einen und seitdem bin ich Fan.
Also ihr seid ja immer überhaupt kein Fan von meinen einfarbig dunklen Pferden, aber ich sag euch, bei der Putzerei,
das ist
ein Jackpot.
Also obwohl ich finde, dass die dunklen Pferde sind ja kaum sauber zu bekommen.
Das stimmt.
Na, aber so nur so ein Staub bisschen Staub, Fall.
Ja.
Na, ich baue ja eine Decke drauf, dann geht das ja.
Ja. Nein, also so viel eigentlich zur Frage. Wir haben schon so ein bisschen mitbestimmen können, weil wäre das der Schimmelhengst, ich weiß gar nicht, wer drauf war, ich kann es wirklich nicht sagen, dann hätte ich sie tatsächlich nicht gekauft. Es war ja eigentlich auch eher so ein bisschen mein Projekt und dann habe ich zu Debbie gesagt, du, hättest du eigentlich Bock, damit einzusteigen?
Hm.
Und Debbie so, ja, warum eigentlich nicht? Nochmal so selbst das weil Ganze begleiten.
Weil es so gut funktioniert hat.
Ist schön, ja, Debbie hat ja schon mal selbst gezogen.
Naja, aber es hat ja an sich jetzt
an sich hat super funktioniert. Das war ja ein ganz tolles Pferd und der hat ja jetzt auch eine tolle Aufgabe, aber... Nein, schade war es trotzdem. Ja.
Und darauf kann ich ein Lied singen, dass die Pferde, die man züchtet, nicht zu einem selber passen. Das ist halt leider so. Aber die sind ja trotzdem, haben sie ja mehr als eine Daseinsberechtigung. Und es ist ja trotzdem keine Wald- und Wiesenzucht, bei der sich keiner einen Kopf gemacht hat.
Das stimmt.
Bei der Q, da hast du gesagt, hast du eine Züchterin gefragt. Das heißt, hast du da dann trotzdem ihr Hengste auch geschickt, die dir gefallen, und hat sie dann gesagt, das ist es? Oder hat sie dir nur eingeschickt und den hast du dann genommen?
Nee, sie hat mir tatsächlich, ich glaube, es waren 4 Hengste schlussendlich.
Magst du die verraten, mir, welche das sind, wo du den Namen so gut merken kannst?
Ja, ich bin wirklich bei sowas ganz schwierig. Next Level war es. Es war ein KWPN-Hengst, auch in der, das wäre die 2. Zuchtsaison, glaube ich, von ihm gewesen.
Okay.
Hat mir bombastisch gefallen. Ein ganz schicker Rapphengst, 4-mal hochweiß mit schöner Blässe. War mir aber tatsächlich ein bisschen zu stramm. Also die Q ist ja auch ein recht festes Pferd, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Und da hätte ich Angst gehabt, dass ich das einfach nicht gut... Ja, weiter, also dass die Kombination einfach aus den beiden nicht gut wird.
Das gibt euch den Luxus bei euren Zuchtstuten, den ich mir nicht leiste, wegen auch meines Gewichtes. Weil Iba zum Beispiel ist ja nicht das festeste Pferd in allem. Sie ist sehr bequem, das ist natürlich der Vorteil der Sache, aber da habe ich ja jetzt einen Hengst genommen, den du eigentlich auch vor eine Kutsche vom Äußeren spannen könntest. Und das hat bis jetzt am besten gepasst, obwohl der Hengst an sich, weiß ich nicht, ob ich den jetzt so... kaufen würde.
Ja, ja.
Aber das Produkt hat gepasst. Da hast du jetzt den größeren Luxus. Und die anderen Hengste, was waren da noch mit dabei?
Also ich weiß, dass der Next Level mit drin war. Und da bin ich mir auch sehr dankbar, weil der hat anscheinend, jetzt ist er nicht gekürt worden. Der hatte, ich kenne mich bei Hengsten wirklich nicht so gut aus. Der durfte jetzt eine Saison decken und hätte jetzt aber noch...
eine Prüfung machen müssen.
Noch eine Prüfung machen müssen und ist nicht angetreten. Warum auch immer, das weiß ich nicht.
Gut,
und
das jetzt könnte er, glaube ich, nächstes Jahr noch machen.
Ja,
also
ich glaube,
der erste Jahrgang kriegt Papiere.
Genau, und jetzt halt... nicht. Das wäre halt, glaube ich, dann der Worst Case gewesen. Hätte jetzt passieren können. Deswegen gut, dass es nicht funktioniert hat. Dann ist es ja nun... ich glaube, es waren noch irgendwelche Benicio-Nachkommen. Ich mag den Benicio an sich sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Aber wir haben tatsächlich von unserem Tierarzt so ein paar Hengste bekommen, wo er gemeint hat, das sind die Pferde mit den meisten Reha-Problemen, die bei uns in der Praxis stehen. Von dem würde ich dir abraten. Und deswegen habe ich meine Auswahl so ein bisschen eingegrenzt. Ja, und schlussendlich, ich glaube, ich weiß nicht, wer es noch war. Ich bin wirklich sehr schlecht.
Es waren am Ende 2, die in der engeren Auswahl waren. Und der andere hat uns aber so von der Rittigkeit auf den Videos nicht ganz so gut gefallen.
Oh, du weißt auch nicht, wer das war?
Ich weiß es nicht mehr. War, glaube ich, ein bisschen jünger noch, obwohl der...
Ja, ja, wir können es leider nicht sagen. Also auf jeden Fall ist der Bons geworden, weil der hat mich von Anfang an umgehauen.
Also ich, auch an Benicio, mir ist der in dem Jahr, wo er gekürt wurde, aufgefallen. Der wurde, glaube ich, auch relativ zeitig dann unterm Sattel präsentiert. Und das waren damals Videos, die noch auf Facebook viral gingen, weil das in der Bewegungsqualität war bis da. Heute ist es auf Instagram, du machst es auf und es kommen Pferde, wo dir immer zu die Kinnlade runterklappt und dann denkst du dir hier zu Hause, mein Gott, was für ein Esel hast du da stehen. Aber das war damals so einer der ersten, der auf Facebook in einem Video so richtig viral gehypt wurde, weil das auch eine wahnwitzige Bewegungsqualität war. Könnte ich mir zum Beispiel für Emmy auch vorstellen, die ja auch so in die kompakte Richtung geht und von der Größe auch, wie ihr das so gerne mögt. Aber für Ipa würde zum Beispiel nicht funktionieren, weil das mir zu weich und zu modern wäre. Und da seid ihr natürlich in einer glücklichen Situation mit den kompakten Stuten, die ihr da habt. Wie habt ihr das jetzt geplant? Haben die jetzt eine andere Box oder wie macht ihr das jetzt logistisch?
Also aktuell stehen sie ganz normal noch in ihren Boxen. Die sind auch kameraüberwacht. Das heißt, wir gucken immer schon mal so ein bisschen nach dem Verhalten in der Nacht. Wie oft liegen sie? Wie lange liegen sie? Damit man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, okay, wann ändert sich auch was im Verhalten? Und wenn die Fohlen aus der Welt sind, also sie werden in den Boxen auch noch ihre Fohlen bekommen. Jedenfalls Q, bei Lanea müssen wir einfach gucken, ob sie dann schon draußen steht. Denn wir haben ja 2 offene Stallboxen. Und der Plan ist, dass sobald die Fohlen der Welt sind, bleiben die Stuten halt mit ihren Fohlen dann draußen.
Und habt ihr schon nach dem Euter geguckt?
Da ist noch gar nichts zu sehen.
Da ist noch gar nichts zu sehen, okay.
Also ganz klein.
Aber bei Emmy ging das jetzt relativ zügig.
Ich habe ja geguckt, nachdem ich dein Video gesehen habe.
Und das sieht so aus wie bei Missy,
ja. Und da war so eine kleine Beule davor und ich dachte mir so, das sieht immer so aus bei der Q. Immer.
Ja, bei Emmys ersten Fohlen, die hat sehr, sehr zeitig aufgeäutert und war dann da auch sehr druckempfindlich und es war auch heiß. Also das war fast so ein bisschen wie eine Entzündung. Weil der Milchstau, der ist ja dann eigentlich erst, wenn du absetzt.
Achso, wenn du absetzt.
Naja, wenn die Milch...
Wenn die Milch nicht mehr weg kann,
ja.
Okay. Und im letzten Stück ist es dann so, dass die Zitzen quasi nach unten rutschen, so dass die Fohlen auch wirklich was zum Saugen hätten. war bei Ibas letzten Fohlen auch ganz toll geplant und am Ende war die Zitze erst unten, als das Fohlen da war. Also das ist bei jeder Geburt anders. Ja. Es gibt halt viele Anzeichen, die du beachten musst, wenn das erste, oder die darauf hinweisen können, dass das erste Fohlen kommt. Meine Tierärztin und ich, wir züchten ja meistens im gleichen Jahr und dann ist es unser Ritual, dass wir uns schöne Schneckenfotos schicken. Weil die Scheide der Stute, die zieht sich dann auch durchaus in die Länge und schwillt so ein bisschen an und klappt dann auch so ein bisschen auf schon. Und das ganze Bindegewebe, gerade bei den festen Stuten, wirst du das dann merken, das ist dann, da denkst du dir auch, Mensch, jetzt ist Q so weich, wie ich sie immer gerne hätte. Das ist dann wie Wackelpudding am Ende.
Okay, na, ich verfolge das ja schon die letzten Jahre bei dir und habe ja aber schon gesehen, dass du da hinten mal so einen Finger drauf dippst und mal guckst.
Hab da schon pH-Teststreifen gekauft?
Nee, aber du hast ja auch letzten Jahr gesagt, dass das nicht so richtig funktioniert hat, oder?
Doch. Also bei IBA hat es funktioniert.
Aber? Bei Emmy nicht.
Bei Emmy war es sehr lange, sehr tief, aber auch, denke ich, durch diese Entzündung, die da am Euter war. Also ist ja, da wo Entzündung ist, ist ja meistens ein bisschen der pH-Wert eher in die saure Richtung.
Ja.
Und deswegen denke ich, dass das bei ihr, bei Wawa, nicht so richtig funktioniert hat.
Okay.
In dem Jahr, bei den beiden Trächtigkeiten davor, hatte es funktioniert. Aber sobald du diese Messstreifen hast, ist für dich dann halt schon eine Veränderung um 0,1 ein Alarmsignal und du machst dich tierisch fertig, obwohl es noch gar keinen Grund gibt.
Okay, dann machen wir das also erst ganz kurz davor, dass wir uns nicht so verrücken.
Ich hoffe, wir bleiben entspannt. Aktuell sind wir noch sehr cool. Sehr cool.
Ja, wartet mal ab, bis das Euter da ist und bis die erste Senkwehe kommt.
Wann kann man denn damit rechnen? An wann geht's denn?
Bei Emmy war das durchaus schon mal zu dem Zeitpunkt, wo Q jetzt ist.
Ah, okay.
Dieses Mal habe ich bei Emmy, sie hat jetzt eigentlich noch 20 Tage und ich habe eigentlich schon Puffer drauf gerechnet, weil sie ja bis jetzt immer zu spät war. Bisher habe ich erst eine Senkwehe, aber auch nur eine leichte, beobachtet. Das heißt, die ist dann wie eine Kolik, wie eine leichte. Die flehmen, die kugeln sich, die gucken zum Bauch, die treten zum Bauch, der Schweif steht nicht still.
Okay.
Du merkst dann halt richtig Du möchtest die Bauchschmerzen dann am liebsten abnehmen. Mhm. Und spätestens, wenn das der Fall ist, dann du kannst nicht unaufgeregt sein. Das geht nicht. Das funktioniert
nicht. Ich muss immer so cool sein und dann bin ich eigentlich ein kleines Nervenbündel.
Das stimmt.
Ich bin eigentlich immer sehr entspannt.
Ja,
ich bin
super stumpf. Entspannt.
Ja, ich bin da.
Du hast aber auch die Nachtschichten nicht.
Na, da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht schlafe ich dann einfach hier.
Aber ich habe jetzt tatsächlich, es gibt ja so ein Kamerasystem. In dieser künstlichen Intelligenz wurde mir tatsächlich immer wieder von abgeraten. Ich möchte jetzt keine schlechte Werbung machen, aber ich habe das Ganze mal angeschnitten und es meinten sehr viele, dass es nicht so zuverlässig war, wie man sich das erhofft hätte.
Also hundertprozentig hätte ich da bei IBA nicht nur eine Nacht gehabt.
Ja.
Weil die hat ja richtig Theater gemacht beim letzten Fohlen.
Und wir haben jetzt einen Vertrag unterschrieben, das nennt sich Herdenschutz. Unbezahlte Werbung, ich bezahle das leider selber. Das ist ein Kamerasystem, also das schicken die dir.
Und da sitzen welche im Schichtsystem?
Und da sitzen welche im Schichtsystem. Von 23 bis 5 Uhr hast du dann wenigstens deine Pause. Und dann rufen die dich an, sobald es losgeht.
Ist das sehr utopisch teuer oder geht das?
Nee, es sind 10 Euro am Tag.
Also ich kann das dann quasi auch buchen, nur für die finalen Tage.
Ja, du musst aber jetzt schon mal den Vertrag angeben, ab wann du starten möchtest.
Das ist doch jetzt noch nicht.
Ja, aber ich muss das auch angeben. Ich habe ja Q, wir haben jetzt ja 340 Tage?
Da bin ich ja 1200 Euro los dann am Ende.
Ja, das ist also dann am Ende. Ich habe jetzt geplant, ich hoffe, dass es relativ nah am Geburtsdatum liegt. Ich habe 14 Tage vor Geburtstermin jetzt erstmal das Ganze. Und hoffe nicht, dass sie 2 Monate länger irgendwie, weil dann wird es richtig teuer.
Ja. 1 Monat.
Naja, wer weiß, bei unserem Glück bleibt es noch ein Jahr drinnen.
Das kommt ja gar nicht raus, weil es zu groß ist.
Nee, also ich hoffe, dass es schon, bei Q denke ich tatsächlich, ich habe das irgendwie im Urin, dass die sich mega viel Zeit lässt. Und bei Lanea glaube ich tatsächlich, dass es eigentlich fast einen Ticken früher kommt. Ja. Ist so ein Bauchgefühl. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Na, wir gucken mal. Es war ja auch gefragt, ich würde jetzt mal, Chrissys Fragen habe ich jetzt hier schon mit eingebaut so ein bisschen, würde jetzt mal auf die Fragen kommen, die uns die Follower gestellt haben.
Da nehme ich auch mal mein Handy. Ich habe ja auch einige bekommen.
Hol auch mal dein Handy. Und hier ist eine, die ich bei euch schon sehe, was ich ganz gut finde. Was die passende Haltungsform für werdende Mütter und für das Fohlen ist. Und da muss ich sagen, habe ich beim ersten Fohlen hatten wir das noch nicht, aber das kam auch erst im April. Und seit dem zweiten Fohlen habe ich ja befestigte Paddocks, wo ihr ja auch einen Untergrund habt. Das heißt, selbst wenn das Fohlen bei Minusgraden kommt, wenn es friert, kommt eine Decke drauf und es kann raus, weil alles mit festen Zäunen abgesichert ist. Das ist auch das, was ich nie wieder machen würde. ein Fohlen auf dem Paddock packen, was ganz frisch ist, wo kein fester Zaun ist, sondern nur eine Stromlitze. Weil Coco hatte vielleicht am ersten Tag schon nervöse Zuckungen, weil sie im Stromzaun gelandet ist. Und bei Coco war es auch so, dass ich, dass Ipa total unruhig war und sie wollte nicht in der Box schlafen. Mhm. Und dachte ich, oh, Patrick, du machst dich wahnsinnig. Jetzt lässt sie einfach die Tür auf, die wird schon das Fohlen drin kriegen. Scheiße was. Mhm. Das Fohlen kam draußen zur Welt, ich habe es nicht genau gesehen. Sprich, ich war dann irgendwie eine Stunde zu spät, es war alles erledigt. Und das Fohlen war draußen und irgendwo waren irgendwelche Litzen auf dem Boden und so richtig schön laut geknackt die ganze Zeit.
Oh nein.
Das war der Worst Case.
Das auch das allererste, wunderschön, das allererste nach der Geburt, erstmal einen schönen Stromschlag.
Ich also, meine, irgendwann müssen sie es ja lernen, aber ja, es wäre vielleicht
nicht
schön.
Direkt nach der Geburt.
Das Aufstallen, das würde ich wirklich wärmstens empfehlen, wenn man es dann irgendwie überwachen möchte. Wenn man das in der Herde machen möchte, dann feel free, ich mach das nicht.
Also ich habe tatsächlich eine sehr böse Nachricht, ich glaube, es war bei YouTube erhalten, wo es genau um das Thema ging, wie hält man Zuchtstuten? Und da ging es darum, warum ich nicht die Stuten in einen Aufzuchtstall stellen würde. Wo ich ihr gesagt habe, du, die sind an unsere Situation hier gewöhnt. Das heißt, die haben ihre feste Herde, die haben ihre festen Rituale. Pferde sind nun mal kleine Monks, sage ich immer. Sprich, die tun sich mit Wechseln unglaublich schwer. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich in der Trächtigkeit meine Stute aus der Hand geben soll, wo ich eigentlich die Fütterung überwachen möchte, wo ich sehen möchte, wie sind die Hufe. Ich möchte sehen, wie ist die Pflege, wie verhält sich die Stute, um auch zu sehen, okay, kann man nächstes Jahr vielleicht nochmal besamen oder hat sie sich mit der Gesamtsituation überhaupt nicht arrangieren können. Das sind so Dinge, wo ich sage, warum soll ich die denn aus der Hand geben? Und wir haben eine Situation hier geschaffen mit dem Außenpaddocks, mit diesen zwei Boxen, die wir da noch integriert haben, dass die Pferde rein rausgehen können, die haben einen Unterstand, die haben die ganze Zeit Heu und sobald die Fohlen auf der Welt sind, machen wir bei uns noch einen Durchgang zum Reitplatz, der direkt neben dem Paddock ist. Mhm. Und dann können die da draußen rennen, so viel sie wollen, auch wenn die Koppelsaison noch nicht eröffnet ist. Weil die kommen ja relativ früh, das heißt, da ist noch kein Gras in der Zeit, jedenfalls bei uns nicht, wir haben keine Winterkoppel. Und dann können die hier aber rennen, wenn sie wollen. Und wenn sie nicht wollen, dann stehen sie halt in der Heuraufe.
Mhm. Was noch ein Vorteil ist, und da komme ich gleich noch auf die nächste Frage, die da war. Ihr könnt natürlich, oder ihr seid der Q auch noch eine ganze Weile geritten.
Ja.
Und das war auch eine Frage, wie lange seid ihr die Stuten geritten und wann habt ihr aufgehört damit?
Also ja, Lanea haben wir eigentlich gar nicht wirklich geritten. Mit der haben wir dann erstmal so ein bisschen Bodenarbeit. Wir haben die wieder so ein bisschen longiert, dass sie einfach Schwangerschaftsgymnastik macht und nicht nur rumsteht. Wir haben uns auch mal drüber gelegt, aber wir haben nicht wieder richtig angefangen
mit Reiten. Im Schritt sind wir auch schon mal.
Ja, das stimmt.
Ja. Und QB bis zum 6. Monat. Und dann hat man gemerkt, dass ihr alles sehr schwer fällt.
Mhm.
Also man hat, QB ist ja generell ein Pferd, die ist nicht die motivierteste, die macht auch so eine halbe Stunde gut mit.
Mhm.
Und nach der halben Stunde denkt die sich so, boah, ist das anstrengend. Ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und dann ist halt auch Feierabend. Das war auf Turnier auch immer ganz gut, weil man brauchte nur 5 Minuten zum Abreiten. Dann lief dieses Pferd, dann brauchte diese Prüfung durch. Also es war egal. Die hat ihren Job erledigt, aber wenn du über die 35 Minuten gekommen bist, dann hat die ja gesagt so, nö. Also du kannst mich gerne 5 Minuten abreiten, finde ich gut, aber 45 Minuten reiten, mach alleine.
Nicht mit mir.
Und diese Einstellung hat sie dann irgendwann entwickelt, tatsächlich auch vorher, also vor den 35 Minuten, wo sie ihr Soll erfüllt hat. Und da hat man schon gemerkt, boah, die tut sich so schwer in der Biegung. Die war nur noch so auf der Vorhand so ein bisschen. Also es war halt schon alles, wo man sagte, das ist alles so aufwendig. Und dann haben wir gesagt, komm, dann bummeln wir noch ein bisschen ins Gelände, dann bin ich mit ihr auch allein noch ins Gelände raus und dann war halt irgendwann Feierabend.
Also bei uns war das tatsächlich bei jedem Fohlen anders, was da im Bauch war. Bei Ibas erstem Fohlen weiß ich es gar nicht mehr genau. Beim zweiten Fohlen weiß ich, da war, Missy ist im März geboren und schon Anfang November war der Tag, wo Iba im Gelände nicht los wollte. Und das, dann ist was faul. Emmy hat eigentlich immer sehr dicht an die Geburt noch sehr arbeitswillig mitgemacht. Und das war auch bei diesem Mal so. Die Reitbeteiligung war unterwegs mit ihr, mit Victoria und Lady zusammen. Und die hatten bis dahin, sind die beiden Stuten wohl immer Vollgas und hatten richtig Bock. Und das eine Mal hat sich Emmy aber hingelegt und hat dann im Liegen gefressen mit der drauf. Und dann habe ich gesagt, ab jetzt ist dann bitte Schluss.
Okay.
Und das war dann Ende Dezember. Und sie hat jetzt im Anfang März Termin, also 2 Monate vorher. Lady haben wir jetzt halt mit rausgenommen, weil die sind immer zusammen ausgeritten. Und Lady hat auch schon einfach ein sehr großes Bauchvolumen.
Aber es ist das erste Fohlen, oder? Bei Lady?
Bei Lady ist das erste Fohlen, ja.
Sag mal nicht, dass die Bäuche dann ein bisschen kleiner sind?
Eigentlich ja, aber vielleicht möchte es mein Springpferd werden. Und bei Missy siehst du kaum was. Und Missy haben wir aber trotzdem, die hat jetzt einfach nur ihr Pensum absolviert, was sie mit 3 können muss. Hm. Da war ich ja jetzt auch 2-mal bei meiner Trainerin, bei der Lara. Und beim ersten Mal hat sie noch gesagt, naja, wir gucken mal noch 3, 4, 5 Mal. Und beim zweiten Mal hat sie dann alles gemacht, was sie machen sollte. Und dann würde ich jetzt in Pause schicken, hat sie gesagt. Und dann haben wir das auch gemacht. Weil was soll man ich da jetzt groß machen? Ist ja auch Quatsch.
Aber wenn wir nochmal auf die Fragen zurückgehen. Meine Community ist ja tatsächlich sehr wissbegierig, was ich mal sehr schön finde, weil das ja genauso mein Ding ist. Mhm. Und es kamen jetzt doch relativ viele Fragen. Einmal so, mit welchen Kosten muss man rechnen? Ich denke, da geht's ja einmal um das Besamen, um die Tierarztkosten, um die Aufzucht, um die Geburt. Weil einige hatten gemeint, was kostet es denn, wenn man so eine Geburt begleitet? Und ich denke, darauf können wir schon mal eingehen, weil ich denke, viele stellen sich das doch ein bisschen zu einfach vor. Auch an den auf die Pflichten, die man hat, wenn man dann so ein Pferd tatsächlich züchten möchte. Und das war auch der Grund, warum ich auf dich zugegangen bin. Ich habe gemeint, du, die Fohlenschau und die Vorstellung der Stute, da müssen wir nochmal irgendwie miteinander reden. Ich glaube, das wäre schön, wenn das jemand macht, der das einfach schon mal gemacht hat. Und warum soll man sich da nicht dann auch Hilfe suchen? Also ich denke, das können wir nochmal ein bisschen anschneiden. Ich denke, das ist sehr, sehr spannend und auch für uns spannend. Vielleicht hören wir jetzt nochmal ein bisschen was Neues.
Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, also die Kosten, die jetzt zum Beispiel mit der Eintragung und so einhergehen, die sind bei mir im Verband eigentlich relativ günstig. Ich bin im Verband Brandenburg-Anhalt. Das ist das deutsche Sportpferd, was ich züchte. Ihr seid
Hannoveraner und die Lanea wird als Oldenburger eingetragen, weil sie ist eine KWPN-Stute. Wir haben also sozusagen so eine Sondergenehmigung vom Oldenburger Verband.
Das heißt, es gibt 2 extra Hoftermine.
Es gibt, naja, du hast ja gesagt, dass wir lieber rausfahren sollen.
Also ich würde mit meinen Stuten rausfahren, es sei denn, ich weiß ja nicht, wie ihr das bis dahin räumlich habt. Wenn natürlich der neue Reitplatz fertig ist und die Stuten waren da noch nie,
ja,
dann könnt ihr da auch Blumenkübel aufstellen. Und ein Roll-Up-Banner, wo sie gucken können. Und
die Kio interessiert gar nichts. Das muss ich nochmal kurz einwerfen. Wir müssen ja nur mit Social Media ein paar Fotos machen, weil es ist ja schon schön, wenn man so ein Profil irgendwie mit Bildern...
Aber kriegt die jetzt schon Hafer?
Die bekommt noch keine Hafer. Aber jetzt passt mal auf. Wir haben ein Fotoshooting gehabt und die Kio hatte einfach gar keinen Bock auf dieses Shooting.
Denkst du, was Ipa schon alles hatte?
Wir haben tatsächlich Blechdosen umgeschossen. Und dieses Pferd bewegte sich keinen Zentimeter. So ein Millini-Ohrenspiel, wo wir denken, die interessiert einfach manchmal gar nichts. Die sind so stumpf hin und wieder, dass es schon echt spannend ist. Und natürlich wäre es schön, weil die Q ist ja nun keine eingetragene Zuchtschule, das war ja so nie geplant und muss ja auch bewertet werden, wenn sie da halt nicht die Beine hängen lässt, wie sie das manchmal zu Hause macht, sondern vielleicht in einer anderen Umgebung ein bisschen mehr an ist. Gerade weil man jetzt nicht drauf sitzt und es beeinflussen kann. Also entweder läuft sie oder sie läuft halt nicht.
Du kannst das schon beeinflussen. Da gibt's ja Raschelutensilien.
Okay.
Und du musst halt gucken, wie das Ganze für ihren Körper passt. Aber bei Ipa ist Hafer Ohrenantrieb.
Okay.
Also wenn Ipa keinen Hafer kriegt, dann hängen die Ohren auch tot runter. Und dann kann ich das eigentlich für Instagram knicken. Gerade bekommt sie sehr gut Hafer, was natürlich im Sattel öfter mal sehr feurig wird. Ja. Aber was sie gut dastehen lässt, musst du halt gucken, wie das mit der Laktation ist, ob sie das energetisch verwertet, weil dann kannst du das durchaus machen und dann würde ich das auch mit dem guten Mineral zusammen geben, weil das ist einfach für die Milchproduktion des Hafer meiner Erfahrung nach sehr gut.
Ja.
Ipas erstes Fohlen ist ja auf Low-Carb-Basis entstanden, was ein sehr langfälliges, ich möchte es nicht nochmal machen.
Ja, das ist eben auch noch so ein großes Thema, weil wir haben jetzt kein Zuchtmüsli, was wir geben. Sondern wir hatten die Tierärztin da gehabt und die hat gemeint, puh, die sind schon ganz schön rund, die Mäuse.
Ja.
Aufpassen, dass wir da keine Stoffwechselprobleme bekommen.
Mache ich bei Emmy zum Beispiel auch, da bin ich vorsichtig.
Ja.
Sobald die dann Milch gibt, kannst du dann aber was dazu füttern.
Ja, genau, weil die dann nochmal einen höheren Verbrauch haben. Und jetzt hat sie gesagt, beobachtet die Stuten, wenn ihr seht, sie nehmen ab, also jetzt sind sie gut in Shape. Wenn sie abnehmen, füttert zu. Wenn sie aber so bleiben im Verhältnis, dann wäre es schon schön, wenn wir einfach nur Aminos, Mineral, sie bekommen bei uns ja immer noch Olimont mit rein fürs für den Darm und die Darmgesundheit. Und die Q bekommt jetzt einfach Leinöl noch so einen Schuss. Und die liebt das, die schlägt das ja so weg. Und das war's.
insgesamt jetzt, um den Kostenbogen mal zu spannen, habt ihr jetzt zum Beispiel auch schon extra Zuchtmineral oder läuft das jetzt wie die ganz normale Mineralisierung mit bei euch? Oder?
Also erstmal, um die Kosten so ein bisschen aufzurollen, fängt ja im Endeffekt an mit Tupferprobe. Also ja. Wir haben für Tupferprobe und das Besamen, wir haben dreimal besamt, leider Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und dann mussten wir, ich glaube, oder war es Freitag, Sonntag und Montag, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall war es ein Feiertag, wie es halt bei uns immer so ist. Und wir mussten dann nochmal anspritzen, weil wir zwei Follikel hatten. Mhm. Und die miteinander irgendwie konkurriert haben und sich nicht lösen wollten, rum wie numm. Es waren dann schlussendlich 800 Euro, ich glaube, mit Tupferprobe und.
Und musste bei den zwei Follikeln dann auch noch einer weggemacht werden?
Nee,
bei
der Trächtigkeitsuntersuchung? Die ging, also wir hatten dann extra geguckt, also wir haben es riskiert mit den Zwillingen sozusagen. Und haben dann halt bei der Nachkontrolle geschaut und dann hätten wir sozusagen einen ausgeschaltet.
Für alle, die da keine Infos haben, wenn ihr einen versierten Tierarzt habt, was die Trächtigkeiten betrifft, dann kann man das durchaus, wenn es Zwillinge sind, mit einem Ultraschallkopf, wenn die nicht zu fest aneinander kleben, einen zerdrücken quasi an Tag. Deswegen untersucht man schon an Tag 14 bis 16, damit man das dann im relativ frühen Stadium macht. Das heißt, da waren 800 Euro weg.
Ja.
Dann kommt noch die Decktaxe dazu. Der Bonz ist nicht günstig.
1.800 Euro, glaube ich.
1.800 Euro? Ja. Halleluja, fürs erste Fohlen ist das mutig.
Ja.
Also bei den ersten Fohlen habe ich immer versucht, unter dem Tausender zu bleiben, weil man weiß ja, man kann ja auch gar nicht wirklich sagen, was bei der Stute rauskommt.
No risk, no fun, oder?
No risk, no Risiko.
Krass. Genau, weil es war schon teuer. So alles in allem. Und jetzt haben wir nochmal eine Rechnung bekommen, weil wir haben ja dann noch zweimal, glaube ich, geschallt. Einmal
Tag
diese,
16, Tag genau. 42 so.
Ja, da haben wir jetzt auch so die Drehe. Also da kann man auch nochmal so eine nette Rechnung. Die Tierarztkosten sind jetzt nochmal gestiegen. Wir hatten ja Gott sei Dank noch nicht die Gebührenerhöhung
drin. Ja, das war
drinne.
Ja noch davor.
Aber ich denke, dass ich in Tierarzt so 1.200 Euro schon reingesteckt habe. Das ist schon ordentlich gewesen. Also wir sind jetzt bei 3.000 Euro und das Fohlen ist nicht geboren.
Ja. Und du hast jetzt das Glück, dass das eine leicht futtrige Stute ist. Ja. Wenn ich sehe, was ich bei IPA zum Beispiel zufüttern muss am Ende, dann kommt da über die gesamte Trächtigkeit bestimmt nochmal 500, 600 Euro dazu. Und da hat man ja noch keinen Fohlen aufgezüchtet. Da hast du noch keinen Tierarzt bezahlt, der irgendwie das Fohlen gegen Fohlenlähmung impft, falls das macht. Das sieht jeder Tierarzt anders. Also ich denke, wer da draußen eBay-Kleinanzeigen durchguckt und sagt, oh Mensch, 3.000 Euro für ein Freizeitpferd ist mir ein bisschen zu viel. Ich züchte mir mal selber eins. Das funktioniert nicht, meine Freunde. Ich habe schon öfter die Rechnung aufgemacht und dies mit sehr viel Augen zu drücken. Wenn ich so ein Pferd dreijährig angeritten verkaufe, dann funktioniert das nicht unter 15.000. Ja. Und alles, was drunter ist, ist dann halt der Qualität oder vielleicht dem TÜV des Pferdes geschuldet, aber da mache ich miese. Das ist so.
Und wir reden hier davon, dass es nur eine Hobbyzucht ist. Das heißt, in der Regel mehrwertsteuerbefreit. Wenn die Mehrwertsteuer noch mit reinkommt, muss man ja auch mitrechnen.
Ja.
Also die meisten Pferde werden ja nun mal ohne Mehrwertsteuer verkauft, die man so im Internet findet. Aber der Normale, der muss ja die 19% noch mit oben draufhauen.
Aber wir züchten ja nichts zum Verkaufen. Wir züchten unsere zukünftigen Traumpferde.
Hoffentlich. Ja, aber das sind ja auch Sachen, schön, die viele gar nicht mit einpreisen. Pferde kaufe ich, meine, wenn man im Supermarkt ist und man kauft eine Milch für 3 Euro, weiß man, da sind 19% Mehrwertsteuer drin. Und beim Pferdekauf ist das irgendwie immer so.
Je nachdem, auch woher sie kommen, aus welchem Land. Das ist ja auch manchmal auch woanders.
Vollkommen richtig. Also, es ist schon, so mal so echt teuer, hätte ich nicht gedacht. Aber der Q tut die Trächtigkeit unglaublich gut, was wir auch jetzt sehen an dem ganzen Verhalten. Die ist total gechillt, die ist eine Ruhe selbst, was die so nie war. Und deswegen haben wir auch gesagt, wenn das alles gut gehen sollte, dann wird sie auch nochmal besamt im nächsten Jahr. Also in diesem Jahr, oh Gott, wir haben schon 2023.
Und hast du da schon Hengst auf der Liste, oder?
Also wenn das Fohlen gut wird, würde ich den Bonz tatsächlich nochmal nehmen.
Okay, dann. Also das habe ich ja bei Emmys ersten Fohlen auch gemacht. Das kam, also sicherlich war die Farbe am Ende gleich, aber das waren vollkommen
Fohlen
unterschiedliche
war ganz,
Pferde.
Ja, ja.
Komplett anders.
Also sonst müsste ich tatsächlich die Steffi nochmal fragen, die ja für mich so die Erstauswahl getroffen hat. Aber der Bonz gefällt mir einfach von allem sehr gut. Der ist ja schon ein Pferd. Er ist ein saugutes Pferd. Da muss man es gar nicht streiten. Ich will gar nicht, dass es falsch verstanden wird. Aber es gibt ja schon Pferde, die sind noch spektakulärer. Und bei ihm hat mich diese Ausstrahlung der Rittigkeit so fasziniert. Ich finde, er wirkt unglaublich rittig. Ob das nun, wenn man drauf sitzt, wirklich so ist, steht auf einem Blatt Papier, aber ich fand, oder wir haben beide empfunden, dass der unglaublich rittig
und durftet wirkt. Ihr jetzt mal hinfahren?
Da hat leider nicht. Wir haben eine Anfrage gestellt und haben nie eine Reaktion gehabt.
Okay.
Weiß nicht, warum nicht. Ich glaube, sie heißt auch Beatrix. Nicht geantwortet hat. Super schade. Ich hätte auch meiner Community den Hengst super gern mal präsentiert, weil ich glaube, es ist schon ein toller. Aber hat nicht funktioniert.
Und bei Lanea wollt ihr da danach dann auch weiter züchten? Oder das hängt jetzt von Qs Fohlen auch ab? Oder möchtest du die erstmal reiten, falls Hildegard bis dahin noch krank ist? Oder was? Sie hat, ist ja schon fast auskuriert jetzt, oder? Also vor allem zum Zeitpunkt, wo das rauskommt wahrscheinlich.
Hoffentlich. So richtig kann man es noch nicht sagen. In 4 Wochen ist Nachkontrolle. Jetzt wurde sie nochmal angespritzt, also mal gucken. Wir haben schon gesagt, wir besamen einfach dann nächstes Jahr alle. Dann 4 Stuten. Nee, aber ursprünglich ist es eigentlich schon so geplant gewesen, dass wir das nächstes Jahr einfach
dieses Jahr machen.
Ja, dieses Jahr. Nochmal nächste oder nächste Zuchtsaison, genau. Weil die Lanea eben auch einfach, die hat so einen Charakter, den könnte man sich nicht schöner vorstellen. Das ist wirklich auch eine ganz, ganz, ganz tolle Stute. Und da ja die Q nochmal besamt werden soll, wäre das sicherlich von Vorteil, wenn die beiden das einfach wieder gemeinsam meistern.
2 sind schon schöner, wobei ich dieses Jahr, Donna ist ja so groß von Ipa, die aus dem letzten Jahr, die macht sich jetzt mit Moni, die ja 4 ist, die spielen so süß zusammen. Also es funktioniert auch mit Jungpferden, die ein Jahr älter sind, auch wenn ich dafür oft sehr zerrissen werde.
Warum?
Ach, das sind immer nur 2-3 Fake-Profile, die dann...
Aber was kritisieren die dabei? Also?
Na, dass sie nicht unter Gleichaltrigen aufwachsen und spielen dürfen.
Aber auf so einer...
gemischten Koppel, die spielen ja auch.
Ich wollte schon sagen, die stehen doch auch von bis miteinander auf der Koppel. Und da sagst du doch auch nicht, also du darfst mit dem nicht spielen, weil der ist ein Jahr älter als du.
Ja.
Ich habe gestern, ich fand das ganz interessant, ich habe gestern mich mit meinem Reitschüler unterhalten. Und der war jetzt zu so einer Podiumsdiskussion von einer, die, ich weiß gar nicht so richtig, wie man das nennt, aber die hat sich sehr viel mit dem Instinkt der Pferde und dem Verhalten der Pferde beschäftigt. Und der hatte nur angeschnitten, dass sie meinte, dass es eigentlich eher ein Problem ist, wenn die Fohlen nur unter Gleichaltrigen sind, weil man muss sich das eher vorstellen wie bei uns, wie in so einer Gesellschaft. Wenn du halt 15 Zweijährige irgendwo in den Raum steckst, dann wird das auch total schief gehen. Das funktioniert halt, weil die Erzieher dabei sind. Und deswegen ist es eigentlich, so ist es ja ursprünglich auch, dass die ganze Herde das Fohlen mit erzieht und dem Fohlen sozusagen ja so ein bisschen das Verhalten in der Herde auch näher bringt. Und daher soll es gar nicht so gut sein, wenn die einfach nur unter Gleichaltrigen sind und gar keine anderen Pferde damit dabei sind.
Also selbst Wawa ist ja jetzt, der hat zwar dann nur die Stuten gehabt, aber mit Magic konnte er zum Beispiel damals auch sehr gut spielen, die war ja nur ein Jahr älter. Und jetzt ist er auch in einer Herde, wo bis 4,
alles
was mir eigentlich zu jung ist, weil einen so ein richtiger Opa wäre schon cool da zur Erziehung. Aber es funktioniert auch sehr gut und er ist, hätte gedacht, er ist Rang höher, was ja aber eigentlich sehr gut ist, weil bei uns, bei den Stuten, hat er dann doch durch das Schnuppern der Rosse und so schon ganz schön Hochwasser gehabt am Ende. Und das ist vollkommen weg.
Okay.
Also da stehen jetzt auch die Stuten, die genauso alt sind, mit in dem gleichen Stall drin. Und ich hole den ja mal raus zum Füttern. Und das schnuppert er mal,
nicht,
aber es ist jetzt nicht so, dass er ausschachtet und da irgendeinen Macker macht. Von daher hat sich das da eigentlich ganz gut
stabilisiert. Und ich muss ja auch sagen, dass die Haltung, die du dort deinen Pferden so ermöglicht, ist ja meine absolute Traumvorstellung, denn wir werden sehr oft gefragt, wie macht ihr das denn, wenn die Fohlen auf der Welt sind? Und ich kann einfach noch nichts dazu sagen, denn es ist ja einfach noch so eine Frage, sind es Stute und Hengst, sind es Stute und Stute, Hengst und Hengst, etc. Also das hängt noch von so vielen Faktoren ab. Das hängt noch von so vielen Faktoren ab. Man kann jetzt aktuell in die Glaskugel gucken und sagen, okay, was wäre, wenn? Und meine Traumvorstellung ist natürlich auch, die Mäuse hier zu behalten. Aber ob das so umsetzbar ist schlussendlich, kann ich jetzt noch gar nicht beantworten.
Das funktioniert nur bei 2 Stutfohlen.
Ja, das funktioniert nur bei 2 Stutfohlen. Und das wäre natürlich meine Traumvorstellung, obwohl ich mir aus der Queue tatsächlich, habe mich mit dem Gedanken schon angefreut, seitdem ich meinen ersten Wallach jetzt hier seit Ewigkeiten mal wieder da habe, dass ich schon mich über einen kleinen Hengst freuen würde bei der Queue. Und ich bin mir auch zu 99% sicher, dass da ein kleiner Hengst rauskommt.
Warum? An was für ein Verhalten machst du das fest?
Es ist einfach ein Bauchgefühl tatsächlich.
Okay.
Das ist nur, also ich habe tatsächlich sehr oft Bauchgefühle, die auch dann stimmen. Das ist bei dummerweise bei Erkrankungen bei unseren Pferden immer so. Ich habe ein Bauchgefühl und das bewahrheitet sich leider zu 100% bisher. Wenn ich
den rieche, aber es stimmt was nicht, dann ist das auch so. Und das ist jetzt genau dasselbe. Bei meinen Pferden bin ich da tatsächlich, liege ich oft richtig.
Also ich stelle mir bei Q auch einen Hengst sehr typvoll vor. Dadurch, dass sie so kompakt ist.
Ja.
Weil Emmys Hengst war ja auch wie, also schöner hätte ich mir nicht malen können.
Ja, das glaube ich.
Es hätte nur noch mal zu klein.
Mal gucken, vielleicht schießt er noch mal so richtig in die Höhe.
Ich habe schon gesagt, ich kann den nicht verkaufen. Ich muss dann irgendwie mit dem, wie Pontus Huas und zur Leipziger Messe, auf irgendwelchen riesengroßen Inlineskates durch die Halle fahren. Ich habe das noch nicht so
viel. Nein, ich würde sagen, die Aufzucht, also das ist noch was, wo ich wirklich Bauchschmerzen vorhabe, weil ich sie halt ungern weit, also es gibt sicherlich ganz, ganz tolle Aufzuchten, aber die sind halt in der Regel ein bisschen weiter weg und ich würde halt einfach schon gerne regelmäßig da sein können. Ich würde gerne meinen Hufschmied dran haben. Ich würde gerne wissen, okay, was kriegen sie zu fressen, damit man das auch einfach so ein bisschen mit unterstützen kann. Du bist da ja auch ein bisschen spezieller, was die Fütterung angeht. Ich sicherlich auch. Ich bin sicherlich nicht ganz so versiert in dem Jungpferdeaufzuchtsbereich. Aber
Klopf auf Holz.
Ja.
Noch kein einziger Chip.
Ja, aber ich... Da habe ich noch so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich einfach aus der Hand gebe und dann sage, okay, mal gucken, was dann in 3 Jahren rauskommt.
Und du hattest ja eine Umfrage, war da jetzt gar nichts, was hier in der Gegend ist?
Ich habe eine Umfrage gehabt und es waren so ein paar Höfe, die für mich aber schlussendlich nicht in Frage kommen. Also entweder preislich, weil ich es einfach nicht einsehe, 350 Euro zu bezahlen für einen Aufzugplatz. Das ist mir einfach, muss ich sagen, zu viel, wenn ich überlege, was hier bei uns die Ställe kosten. Das fängt halt bei 350 Euro an. Das ist aber ein Vollpensionsstall. Also mit Misten, mit rausbringen, mit füttern. Und ich möchte eigentlich keinen Stall haben für die Fohlen, die dann nachts in die Box kämen.
Ja.
Waren mich einige dabei, die an sich total schön sind von den Verhältnissen, die auch ein bisschen mehr kosten. Das ist in Ordnung. Aber wenn die Fohlen dann nachts in die Box kommen, ist es für mich einfach ein No-Go. Wenn die dann da, sind ja trotzdem 5 Stunden.
Ja.
Und das will ich nicht.
Also Wawa hat jetzt im Winter natürlich auch nicht die perfekte Lösung, aber es ist ein Laufstall mit Halbtags-Paddock.
Ja.
Also die haben da 2 riesengroße Paddocks, die sich quasi 4 Abteile teilen. Jedes Abteil geht dann einen halben Tag raus und den anderen halben Tag haben sie den großen Laufstall.
Ja, und das ist eben wieder bei uns mal das Problem. Bei uns wird immer oft geschimpft, dass die Pferde halt nicht so viel Koppelfläche haben, wo ich sage, an sich haben sie viel Koppelfläche, weil man muss ja mal gucken, wie viel Koppeln hat denn so ein großer Stall im Verhältnis zu der Anzahl der Pferde, die da sind. Dann wird in der Regel nämlich nicht umgekoppelt etc. Es gibt auch ganz, ganz tolle Beispiele, das darf man jetzt nicht vergessen, aber in der Regel sind die Koppelflächen im Verhältnis der Anzahl der Pferde immer zu wenig. Und dafür haben unsere Pferde ja mit 25.000 Quadratmeter insgesamt an Land. Davon sind jetzt aktuell 5,5 bebaut und der Rest ist mehr oder weniger Land und ein bisschen, klar, wir haben überall noch ein bisschen was stehen, aber es sind trotzdem 10.000 Quadratmeter Koppeln für in der Regel 5 Pferde, die hier stehen. Das ist vollkommen ausreichend, unserer Meinung. Für einen Fohlen könnte es natürlich schon so sein, dass es ein bisschen mehr Platz da ist. Aber wir haben halt hier im Winter Möglichkeiten, die so kein Aufzuchtstall hat. Das heißt, wir haben im Winter die idealen Bedingungen hier. Die sieht dann aber keiner in dem Moment. Es wird nur geschimpft, dass sozusagen die Koppeln zu klein sind. Ja, das ist halt echt schwierig, wie man es dann macht. Da müssen wir einfach mal schauen, weil ich finde, die Haltung hier im Winter ist schon echt ideal bei uns.
Ja.
Und ich würde das natürlich für unsere Fohlen halt auch gerne so haben, dass sie halt die Haltung so genießen können. Und wir haben jetzt ja noch den großen Platz, der jetzt wegkommt, wo man auch sagen kann, okay, da wäre nochmal viel mehr Platz für die nächste Zeit. Ja, muss man dann einfach schauen. Ich denke, das lassen wir jetzt auf uns zukommen. Schwieriges Thema. Ja,
abschließend noch Fragen.
Wir können mal abschließend gucken, ob noch irgendwann eine ganz ausgefallene Frage hier mit drin war, aber ich glaube nicht. doch, cool. Gibt es eine Checkliste für die Geburt?
Ja.
Jetzt sind wir ganz Ohr.
Jetzt seid ihr ganz Ohr. Also, ihr braucht ein Klistier. Wisst ihr, was das ist?
Nein.
Eine Analdusche. Weil so ein Hengstfohlen, was du dir wünschst, das ist nicht selten verstopft.
Okay.
Sprich, du haust da dann, und das mache ich meistens aus Prinzip bei allen Fohlen,
ja,
weil wenn die mitten in der Nacht kommen und du bist aus dem Schlaf gerissen, dann bist du froh, wenn du schnell wieder im Bett bist.
Ich habe jetzt einfach so viele Dinge, die ich gerne sagen möchte, die ich jetzt einfach nicht sage.
Warum? Du bist so im Podcast Strohgeflüster, da kannst du dich auch einfach pietätlos verhalten.
Okay, nein, lieber nicht. Okay.
Komm, Mann, jetzt wolltest du mal ein bisschen Witz in den Podcast, das ist doch mein Podcast.
Ich würde sagen, bring ich mit, kein Problem.
Ach so.
Alles gut. Ich habe auch sowas zu Hause, das ist doch vollkommen legitim.
Aber das sind aber bestimmt nicht die, die man beim Pferd braucht.
Das kannst du auch nehmen. Kannst du auch also nicht. Du kannst ihn in der Apotheke bestellen. Meine Tierärztin hat immer so eine Einmaldinger. Ja. Und das ist aber so wabbelig, das macht sich für mich doof. Weil das ist quasi wie so ein Beutel vom Tropf. Hm. Und die du mehrmals nehmen kannst, die sind stabiler. Das hast du besser in der Hand und kannst das auch besser in den Fohlenpopo.
Ich stelle mir jetzt hier bei uns in der Kleinstgemeinde
vor, wie du in die Apotheke
gehst. Und die Apothekerin nach einer Analdusche fragen.
Gibt's auch bei Amazon.
Kannst du im Internet bestellen?
Danach oder haben wir nicht nur ein Strohgeflüster, sondern...
Strohfeuer.
Okay.
Was braucht man noch? Als erstes würde ich dann auch... Also was bei mir noch eine Frage war, was mich auch interessiert, weil wir haben jetzt, glaube ich, die gleiche Einstreu.
Ja.
Und mit der Einstreu habe ich noch nie einen Fohlen gehabt.
Okay.
Hast du dich da belesen jetzt vorher, ob das passt oder nicht?
Unser Tierarzt hat nichts Negatives dazu gesagt.
Okay, weil die Fohlen fressen ja am Anfang alles und ich weiß nicht, ob die jetzt Späne fressen dürfen. Da müsste ich mich selber auch mal belesen.
Ja.
Und ihr Zuhörer da draußen, ihr könntet dann für eure Fohlen gefälligst selber machen. Ich hatte bisher nur Stroh. Das saugt mir zu wenig auf, weil wenn da die ganze Suppe rauskommt, da bringst du mitten in der Nacht, bringst du da 5 Schubkarren voll Stroh zum Misthaufen, streust da rein. Furchtbar. Und bisher hatte ich dann immer solche Strohpellets und dann einmal so eine Leinpellets. Und wenn die aufgequollen sind, dann sind die auch für die Fohlen nicht mehr gefährlich, wenn die das fressen.
Sind Leinpellets dasselbe wie Leinstroh mehr oder weniger?
Feiner. Ist ähnlich von der ist noch feiner als Späne, die Konsistenz am Ende, und bindet eigentlich auch ganz gut. War nur, also ich fand das nicht schlecht, nur logistisch war es für mich unpraktisch, das bei dem Anbieter zu holen, wo ich es geholt hatte, weil der das dann irgendwie nicht so geliefert hat, wie ich das wollte. Aber an sich finde ich das nicht verkehrt.
Okay.
Emmy hat ja auch so ein bisschen mit der Luft zu tun, als sie zu uns kam, und das hat sie auch sehr gut vertragen.
Okay.
Da hat Stroh zum Beispiel nicht gut funktioniert.
Also unser Tierarzt war ja, man nennt sich das Stammbesamer im Gestüt. Und hat wirklich viel geplant dahingehend. Ich kann ihn nochmal fragen, weil der ist am Freitag wieder da zum Impfen erneut. Und da werde ich einfach mal nachfragen. Dann kann ich den Feedback geben.
Weil das ist auch was, wo ich dann vielleicht für Emmy noch was anderes holen muss. Mal schauen.
Okay, also wir sind jetzt immer noch bei der Nachdusche und mehr haben wir auf unserer Checkliste noch immer nicht.
Ihr braucht einen Strick, mit dem ihr die Nachgeburt hochbinden könnt. Die bindet man dann quasi an der Schweifrübe so ein bisschen fest, damit die Stute nicht drauftritt. Weil wenn sie rauftritt und das zerreißt, dann kann da ein Stück drin bleiben oder es reißt was von der Gebärmutter drin mit ab und das ist nicht gut.
Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass die Nachgeburt einfach wie bei einem Menschen so raus...
Die ist dann quasi, also die Stute kriegt dann richtig nochmal Wehen. Es kann auch sein, dass der Tierarzt dann noch was spritzen muss für.
Okay,
wenn
die sich ganz ablöst.
Länger als 2 Stunden dauert, meiner Meinung nach, ist es eine Nachgeburtsverhaltung. Und da sollte dann der Tierarzt kontaktiert werden, weil dann spritzt der Oxytocin, heißt das. Das ist auch das Hormon, was für den Milcheinschuss zuständig ist. Sprich, wenn jetzt bei der Stute nicht gleich Milch kommt, kann man das damit auch ankurbeln, wenn der Tierarzt dann da ist.
Okay.
Dann ist es so, dass ich nehme immer Jod und ein Schnapsglas oder irgend so einen kleinen Becher, den man einfach von unten mit der Flüssigkeit drin an den Nabel vom Fohlen hält.
Ja.
Also nicht da irgendwie das ranmachen, ich nehme einfach ein Glas und tauche das einmal ein, dass das desinfiziert ist und dann trocknen kann. Dann würde ich mir sicherheitshalber, brauchte ich noch nicht, eine Nasenbremse bereitlegen, weil du nicht weißt, wie ist die Stute am Euter.
Okay.
Wenn dies gar nicht geht, dann musst du bereit sein dafür, dass du da wirklich auch das Fohlen da irgendwie rankriegst. Okay. Weil die erste Milch, wenn die Stute dann auch so ein pralles Euter hat, dass die Milch läuft, so war es bei Missy, bei Ibas zweitem Fohlen, da lief wirklich die Milch und ich hatte schon Angst, oh Gott, was ist jetzt? Und dann kam es Fohlen aber zum Glück, dann ist das die wichtigste Milch, die da drin ist und das enthält ja die wichtigsten Abwehrstoffe für das Fohlen. Und die müssen schnell in das Fohlen rein. Dann muss es einmal geäppelt haben. Das Fohlenpech muss raus und das macht ihr dann sozusagen mit dem Klistier, wenn es bei der Stute ist es eigentlich ein Selbstläufer, aber meistens habe ich das auch bei denen gemacht. Einfach damit sicher alles abgeht. Wir hatten letztes Jahr auch eine Stutfohlen bei meiner besseren Hälfte, da haben wir gemacht und getan und dann habe ich dann noch auch einen Einlauf mit irgendwelchen Mischungen gemacht, damit das wirklich rauskommt und die hatte richtig doll Bauchschmerzen. Das ist bei einer Stute eigentlich nicht normal und da kam dann richtig, das war wie Steine war das, was da im Darm ist.
Okay.
Also da muss man auf jeden Fall bereit sein.
Machst du das mit Kochsalzlösung oder machst du Wasser?
Das machst du mit Wasser Und das, was ich da dann aber gemacht habe, das war irgendwie sogar Hustenlöser oder sowas, haben die damit irgendwas gemischt, damit das da wirklich im Darm aufgeht und sprudelt und dann möglichst rauskommt. Und das hat dann irgendwann geholfen.
Wow, okay. Und zum Aufbinden, man kann sich das ja, glaube ich, noch gar nicht so richtig vorstellen. Also
das ist schon schwer.
Ich habe das bei den Hunden ja schon mitbekommen, die Geburten haben wir begleitet. Das heißt, bei den Welpen sind das halt so... So kleine.
Die Nachgeburt musst du auch aufheben, die dürfen deine Hunde nicht fressen. Da sind die scharf drauf, die muss sich der Tierarzt am nächsten Tag angucken, ob die vollständig ist.
Ja, okay, klar.
Weil wenn da was fehlt, dann...
Dann ist es schwierig.
Da muss die Stute nochmal untersucht werden.
Okay, vielleicht bin ich jetzt dann doch langsam ein bisschen aufgeregt.
Wir gucken uns mal noch ein paar YouTube-Videos dazu an, zur Erste Hilfe, Fohlengeburt.
Da kann ich immer wieder empfehlen, die Serie Das Gestüt.
Okay.
Die ist schon älter. Und da wurde ein Holsteiner Springpferdezüchter über den ganzen Sommer begleitet.
Ja.
Mit allen Fohlengeburten, die da waren.
Okay.
Das gucke ich mir immer, wenn ich aufgeregt bin, ist das mein Ritual. Okay. Wenn die Zeit losgeht, Patrick, du musst dich jetzt erden, dann fange ich immer wieder an, diese Serie von vorne zu gucken.
Okay.
Das würde ich vielleicht, das fange ich an.
Und die ist eigentlich ganz Zeit dazu.
Nein, weil bei den Hunden ist es tatsächlich so, dass wir bei unserem Tierarzt wie so einen kleinen Erste-Hilfe-Plan bekommen haben. Mhm. Das heißt, er hat uns schon gesagt, okay, wenn das und das ist, reagiert ihr so und so. Und tatsächlich ist in jeder Geburt irgendetwas schiefgegangen. Also schiefgegangen, wenn man das so sagen kann. Beim ersten Mal war es ja wirklich ein toter Welpe noch im Bauch, der im Endeffekt dann den Ausgang mehr oder weniger verstopft hat. Das heißt, es war ein Kaiserschnitt, um den Lebenden dann noch zu retten, der noch drin war. Beim zweiten war eigentlich alles in Ordnung, beim dritten musste er wirklich wiederbeleben. Da ist bereits im Geburtskanal die Fruchtblase geplatzt. Damit hat er keine Luft mehr bekommen, hat das Fruchtwasser eingesaugt in die Lunge rein. Und das war wirklich, wo ich dachte so, wow. Also da habe ich Rotz im Wasser geheult. Ich stand sowas von neben mir. Weil ich dachte, wir dürfen diesen kleinen Hund nicht verlieren. Und hätte ich da nicht gewusst, wie ich reagiere, wäre der definitiv draufgegangen. Und jetzt ist er ganz quickfidel und rennt und tobt und springt und hat auch keine Lungenentzündung danach. Also das hat echt gut funktioniert, aber ich glaube, da hätte ich alt ausgesehen, hätten wir da nicht so einen Notfallplan von Anfang an gehabt. Und da mache ich mir bei den Pferden schon noch Gedanken, weil es halt unser erstes Mal ist. Unser Tierarzt ist ganz nah dran, das sind so 300 Meter von uns, aber auch der muss erstmal aus seinem Pyjama springen, wenn wir ihn anrufen mitten in der Nacht, weil in der Regel passiert es nur mal nachts. Und muss dann auch da sein. Also davor graut mir tatsächlich noch, vor diesen 30 Minuten, in denen die Geburt eigentlich durch sein sollte.
Ich glaube halt nicht, dass ihr es kräftemäßig schafft, wenn da irgendwas falsch rumliegt, das zu drehen.
Mhm.
Weil das sind einfach, es wiegt ja was.
Klar.
Die Nachgeburt wiegt schon 6, 7, 8 Kilo.
Okay.
Und das Fohlen wiegt ja auch schon 20, 30, 40 Kilo, wenn es auf die Welt kommt, je nachdem, wie groß das ist. Und das da drin zu drehen, was sinnvoll ist, den Strick, den er für die Nachgeburt nimmt, den kann man zur Not auch um die Vorderbeine wickeln zum Ziehen.
Also muss es schon so eine Art Fürstrick sein?
Ja, ich habe es eine Nummer dünner.
Okay.
Das war so ein Strick, den gab es mal dazu zu irgendeinem Pferdespielzeug, was man so aufhängen konnte.
Okay, so
der ist irgendwie genau richtig. Der ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Weil durch diese Anbindestricke, da ist mir auch schon mal eine Nachgeburt durchgerutscht, oder es hat nicht am Schweif so richtig gehalten.
Ja.
Ihr könnt auch den Schweif vorher einflechten, dann könnt ihr das da ein bisschen besser festmachen, beziehungsweise dann bleibt auch vielleicht nicht so viel hängen da. Ist ja doch eine Sauerei einfach. Und ihr müsst dann auch wirklich, das ist jetzt weniger was ihr da haben müsst, aber wenn das Fohlen sucht, dann führe ich das auch mal mit dem Finger, an dem ihr es zuzählen lasst, zum Euter hin. Und das ist, also manche stellen sich ja richtig prasslich an, richtig dämlich.
Das ist bei den Hunden aber auch so. Am Anfang sind die ja so klein, dass die kaum um die Zitze ihr Maul bekommen. Und ich kann mir das von vorhin schon ganz gut vorstellen. Abschließend, noch ganz kurz, ich habe von meinen Abonnenten den Hinweis bekommen, dass ganz viele Fohlen in den ersten Tagen Lösungen gespritzt bekommen. Ich glaube, es ist Vitamin E und B12 oder sowas? Macht ihr sowas?
So ein Immunstarter kriegen meine auch. Also meine werden nicht gegen Fohlenlähme geimpft, sondern die kriegen so einen Immunstarter.
Okay.
Das machen wir auch. Ja. Ich glaube, dann haben wir erstmal alles Wichtige.
Ist doch ein bisschen länger geworden. Als
ist doch ein bisschen
Minuten.
Länger geworden, ja. Debbie wollte eigentlich vor 35 Minuten los. Und sitzt hier wie gefesselt.
Ich gehe gleich.
10 Minuten habe ich noch. Super. Nein, es war aber einfach sehr spannend und ich glaube, das Thema ist für viele spannend.
Und jetzt seid ihr richtig aufgeregt.
Okay. Ja, ich darf noch nicht, also Debbie, wie gesagt, das ist einfach stumpf manchmal.
Ich bin stumpf, ja.
Also auch wenn die Pferde im Transporter da Theater machen, mir springt das Herz aus der Brust raus und Debbie ist so...
Das ist jetzt aber auch nicht Hildegards Fohlen. Man muss es ja so sagen, wie es ist.
Ja,
also stimmt. Also von der emotionalen
Hildegard,
Bindung.
Als ich nach Warndorf gefahren bin, weiß nicht, was sie gemacht hat, die hat im Hänger, ist sie irgendwie losgesprungen und ich hatte Clara mit und Clara schon so, wollen wir nicht mal anhalten? Und ich sitze da mal so, mein linkes Bein irgendwo so oben. Das darf man eigentlich erzählen. Ich so Automatik und fahre und denke mir so, nö, ist wieder ruhig, passt schon. Dann fahre ich immer weiter. Denke mal, weiterfahren ist das Beste, einfach weiterfahren.
Aber da bin ich eigentlich auch relativ schmerzfrei.
Ja.
Aber bei dir, wenn dein eigenes Kind ein Kind bekommt, das ist doch so, das ist doch wie mein Kind.
Ja,
ich werde jetzt Opa.
Ja, Wahnsinn.
Na, wenn du erstmal Uropa wirst.
Ja. Meine Mama hat schon gesagt, ich habe gesagt, Mama, jetzt wirst du Uroma. Und sie wusste auch sofort, was ich meine.
Ich finde, das ist einfach sehr, sehr spannend und ich freue mich so doll auf die Zeit. Natürlich freue ich mich jetzt erstmal, um zu erfahren, wie sieht's aus, denn ich kann mir, also ich habe mir gesagt, wenn das Fohlen von der Q ein Schimmel, eine Rappe,
dann nehme ich einen Schimmel.
Oder was weiß ich, ein einfacher Brauner wird, dann haben die da Sperma vertauscht.
Also, hast du denn einen Test gemacht?
Auf was?
Na, was da für Elterntiere noch drin sind? Was hatte denn die Mutter von Q für eine Farbe?
Er sah genauso aus wie die Q.
Na gut,
auch mit Bauchfleck.
Ist ja relativ
war nicht aber ganz so hoch.
Schimmel wäre schon schön. Jetzt nehmen wir doch nicht die ganze
Haut.
Ja, die ist super gering.
Die Mama war nicht ganz so hochweiß wie die Q, aber hatte auch weiße Beine gehabt und den Bauchfleck hat sie von der Mama.
Okay.
Ja, da wird schon
einmal
auch
sowas
ähnliches rauskommen.
Bonz hat keinen Bauchfleck.
Okay.
Aber ich würde ja mich freuen, wenn der die weißen Beine von vorne an die Q, also das Fohlen weitergibt und die Q an
die weißen Beine von hinten, genau.
Und dann
und
haben sie
dann
beide eine
weiße Beine.
Aber du malst einfach mal alles an so bei Q, was dann.
Aber du siehst ja was immer, ich fand das ja bei Christine total krass, die ja nun, ich glaube, dreimal mit dem Mobility gezüchtet hat, richtig?
Ja, Christine ist
das
meine
Tierärztin. Jetzt noch nicht mal. Und die waren ja auch jedes Mal anders und das letzte Mal war ja nun absolut fancy. Also, das ist ja so bunt geworden.
Das vorletzte.
Ja, ach, das vorletzte war das?
Das letzte war ähnlich wie Q optisch.
Okay, dann habe ich das gar nicht mitbekommen.
Also ein richtig schickes Fuchsstutfohlen.
Wie haben Sie das denn genannt? Kunterbund? Irgendwas war da auch der Name?
Na, jetzt heißt es Indianerpony.
Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen,
die,
tatsächlich.
Die Käuferin hat es umbenannt.
Okay. Ich fand ja den, aber damals war ich tatsächlich in der Pferdesuche, der war Wahnsinn.
Ja. Und der ist jetzt auch Wallach.
Ja.
Das wäre von der Größe und von der Masse genau richtig für euch. Also
und ich dachte ja immer, es wäre ein Fuchs, aber es ist ja ein bunter Palomino.
Ja.
Alter. Ich glaube, ein bunter Palomino kommt da jetzt nicht raus.
Nein, ein bunter Palomino kann nicht rauskommen.
Weil dann, ja.
Aber für euch könntet ihr doch theoretisch auch einen richtig geilen Ponyhengst da mal raufpacken.
Ich bin kein Pony-Freund.
Wird das so ein XXL-Pony? Ich weiß nicht.
Das ist auch geil.
Finde schon
euch.
So Mitte, also so um die 1,63, 64, das ist schon perfekt.
Ja, ich denke auch. Also ich muss sagen, selbst beim Fritz dachte ich, er wäre größer, aber er ist gar nicht größer. Er hat einfach nur eine andere Erscheinung als die Stuten.
Mhm.
Die sind alle um die 1,58, die Q. Und der Fritz, also ich glaube, Lara hat mal gesagt, dass er 1,65 ist, aber ich glaube das nicht. Mhm. Ich muss mal nachmessen. Wenn ich ihn so sehe, neben Baby und neben Flo, er ist halt einfach nur breiter von der Brust her.
Und hat einen anderen Halsaufsatz, ja.
Ja, aber nicht unbedingt besser tatsächlich. Also,
ja, aber von der Größenerscheinung her.
Ja, ja. Der steht
ja
immer
ja
so da.
So da. Ja.
Also, ja. Also, gefühlt ist er ja 3 Meter groß. Mhm. Er hat nur noch nicht in den Spiegel geguckt. ja, also ich denke, das ist aber so die perfekte Größe, weil die Masse, die der Fritz mitbringt und die Größe, das ist optisch einfach spitze.
Mhm.
Das wirkt halt. Und ich glaube, wenn du dann halt auf so einem großen sitzt und dann kommen deine Beine, da kommen noch, es kommen ja jetzt schon unsere Beine, kommen wie die Schabacke. und wenn du dann gar nicht mehr rankommst, das ist irgendwie auch blöd. Hm.
So, das war jetzt das Schlusswort.
Ja.
Ihr könnt uns allen auf Instagram natürlich folgen. könnt diesen Kanal hier abonnieren. Und dann war das jetzt so lang, dass die Chrissy höchstens eine Anmoderation zu diesem Interview gemacht hat, weil sonst sprengt das jeglichen Rahmen. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei eurem Podcast Strohgeflüster.
Tschüss.